Ich beginne mit einer Geschichte. Einer Geschichte von zwei ungeborenen Zwillingen. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das bitte schön aussehen? Ja, so ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird alles einfach nur ganz anders sein. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist alles zu Ende, basta. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch nicht wohl an eine Mutter. Wo, bitteschön, ist sie denn? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt berührt. Eine Geschichte von Henry Nguyen. Glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Also was für eine Frage. Natürlich glauben wir an ein Leben nach der Geburt. Wir wurden schließlich alle geboren und jetzt leben wir doch dieses Leben nach der Geburt. Für uns ist diese Frage geklärt. Haken dran, für uns kein Thema mehr. Nächstes Thema. Aber es gibt Fragen, die sind eben noch nicht geklärt. Ja, zum Beispiel die Frage, gibt es Gott? Oder ist Christus der Sohn Gottes? Ist Christus wirklich vom Tod auferstanden? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und überhaupt, warum lässt Gott das Leid zu? Und ihr Lieben, ich sage jetzt etwas Schockierendes von der Kanzel, wir wissen es nicht. Auf diese Fragen haben wir keine Antwort. Ob es Gott gibt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und ein Leben nach dem Tod? Keine Ahnung. Und du fragst dich gerade vielleicht, und das aus dem Mund eines Pastors, in einer Kirche, von der Kanzel herab, ein Skandal! Wie kann man so etwas als Christ sagen? Das sind doch die grundlegendsten Thesen unseres Glaubens. Ja, das stimmt. Ohne Gott und ohne ein Leben nach dem Tod macht unser Glaube keinen Sinn. Das gebe ich zu. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir können es nicht beweisen. Und letztlich müssen alle diese Fragen offen bleiben, weil wir keine endgültigen Antworten darauf haben. Der eine Zwilling glaubt an das Leben nach der Geburt. Aber er kann es seinem skeptischen Bruder nicht beweisen. Und so frage ich dich, kennst du dieses Dilemma? Und wenn du Christ bist und bewusst an Gott glaubst, dann glaube ich, ja, ich bin überzeugt, dass du diesen Zwiespalt in dir drinnen kennst. Du glaubst an Dinge, die du nicht beweisen kannst. Irre, oder? Da kann man doch eigentlich nur Mitleid haben mit dir. Wie? Echt jetzt? Ja, wie konnte das denn passieren? Was ist denn bei dir schiefgelaufen in deiner Erziehung? Ihr Lieben, für viele Menschen um uns herum ist es völlig absurd, an Gott zu glauben. Und ich kann es ganz ehrlich ich kann es sogar verstehen. Es passt nicht in unsere moderne, aufgeklärte Welt. Und vielleicht sitzt hier sogar der ein oder andere, für den es absolut absurd ist, an Gott oder an das ewige Leben zu glauben. Und dir möchte ich sagen, das ist okay. Und keine Sorge, ich werde nicht versuchen, dir zu beweisen, dass es Gott gibt. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich bin Pastor. Ich würde es sehr gerne beweisen, aber ich kann es nicht. Und deshalb lehn dich entspannt zurück. Schön, dass du da bist. Und trotzdem, wenn ich ehrlich bin, dann wurmt es mich, dass wir bei diesen Fragen keine Klarheit haben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Mich wurmt es. Ich würde dieses Dilemma, diesen Zwiespalt gerne auflösen. Und ich sehne mich nach endgültigen Antworten. Einen endgültigen Beweis, ein für alle Mal. Und stellt euch vor, auf der Titelseite der Bild würde stehen, der Beweis, es gibt Gott. Oder aber auch, es gibt ihn nicht, wie auch immer. Glaubt mir, die Diskussionen über Gott würden schlagartig aufhören. Und wisst ihr, was noch schlagartig aufhört? Die Zweifel, die ich selbst in mir drin trage. Wenn es endlich einen endgültigen Beweis gäbe, für oder gegen Gott. Aber leider gibt es diesen Beweis nicht. Und so bleibt am Ende nur die Feststellung, wir wissen es nicht. Jetzt könnten wir eigentlich Schluss machen und entrüstet und empört nach Hause gehen. Wir wissen es nicht. Und liebe Gemeinde, die Betonung liegt auf Wissen. Und damit meine ich das wissenschaftliche Faktum. Die moderne Wissenschaft verlangt nach Beweisen. Zu Recht, das ist auch völlig in Ordnung. So arbeitet, so funktioniert Wissenschaft. Das ist redlich, nach Beweisen zu verlangen. Und solange es keine Beweise gibt, bleibt Gott in der Wissenschaft nur eine These, eine Theorie, vielleicht eine Idee. Das Problem ist aber, Gott lässt sich wissenschaftlich eben nicht beweisen, denn wenn er sich wissenschaftlich beweisen ließe, dann wäre er nicht mehr Gott. Der Weg über die Wissenschaft, über das Wissen, bleibt uns leider verschlossen. Und so müssen wir einen anderen Weg finden, einen anderen Weg gehen. Und hier, liebe Gemeinde, kommt der Glaube ins Spiel. Antworten auf diese Fragen finden wir nur im Glauben. Natürlich finden wir Argumente dafür, dagegen, Indizien, Fakten dafür, dagegen, aber Antworten für uns selbst finden wir nur im Glauben. Wir können es nicht beweisen, wir können es nur glauben. Und damit komme ich zur Ausgangsfrage für die Predigt heute Morgen. Was ist Glaube? Was ist Glaube überhaupt? Warum gibt es Menschen, die an Dinge glauben, die sie nicht beweisen können? Man kann das Wort Glaube ganz unterschiedlich verstehen. Glaube kann einerseits eine Vermutung sein. Zum Beispiel die Vermutung, ich glaube, Deutschland wird EM-Meister, Europameister. Aber ich weiß es nicht, ich vermute es. Ihr Lieben, diese Art von Glaube, also der Glaube als Vermutung, der fällt hier schon mal heraus. Warum? Wenn Gott für mich nur eine Vermutung wäre, eine vage Idee, ganz ehrlich, dann wäre ich kein Christ geworden. Und ich wäre vor allem kein Pastor geworden, das wäre ja zum Blamieren. Wenn ich etwas von der Kanzel verkündige, wo ich gar nicht hinterstehe, was für mich nur eine Vermutung ist. Man kann Glaube auch als Überzeugung verstehen. Ich glaube fest daran, dass Deutschland Europameister wird. Ich bin mir sicher. Ihr Lieben, wer das sagt, der wird wahrscheinlich mehr wissen als wir. Da ist irgendwas nicht ganz richtig. Aber auch hier möchte ich einschränken. Wir kommen hier zwar mit dieser Bedeutung von Glauben, dem Glauben an Gott ein Stück näher, ohne Überzeugung, ohne Gewissheit, dass Gott existiert, geht Glaube nicht. Aber auch das reicht nicht aus. Ich kenne viele Menschen, die glauben. Ich spreche immer wieder mit Leuten, die sonst mit Kirche nichts am Hut haben, die aber sagen, ja, ich glaube, dass irgendwie Gott existiert. Oder ich glaube, dass irgendwie da eine höhere Macht sein muss. Sie haben schon eine Überzeugung, dass es da mehr geben muss. Aber wenn in der Bibel von Glaube an Gott die Rede ist, dann kann es nicht nur Überzeugung sein, dann geht es um viel, viel mehr. Und es gibt noch eine dritte Bedeutung von Glaube. Glaube bedeutet auch Vertrauen. Ich glaube dir. Und wenn ich sage, ich glaube dir, dann sage ich, ich vertraue dir. Wenn ich zu meiner Frau sage, ich glaube dir, dann sage ich, ich vertraue dir. Und ihr Lieben, mit dieser dritten Bedeutung kommen wir der Frage, was Glaube überhaupt ist, schon sehr nahe. Wir kommen damit auf die richtige Spur, nämlich die uns die Bibel gibt. Wenn im Neuen Testament von Glauben an Gott die Rede ist, dann stehen da meistens die griechischen Worte, einmal das Hauptwort Pistis, jetzt wird etwas griechisch, es tut mir leid, aber ich dachte, das muss jetzt mal sein. Einmal das Hauptwort Pistis oder das Verb dazu Pistoio. Im Neuen Testament, es gibt verschiedene Begriffe für Glauben in der Bibel, auch im Alten Testament, aber im Neuen Testament wird Glaube meistens mit diesem Wort ausgedrückt. Und wer überall da, wo Pistis oder Pistoio steht, dann heißt es eigentlich wörtlich übersetzt Vertrauen oder Anvertrauen. Und ich habe uns mal einen Vers mitgebracht, der den Glauben ausdrückt. Johannes 14, Vers 1. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im griechischen Original würde jetzt zweimal das Wort Pistis oder Pistoio drinstehen. Zweimal das Wort glaubt an mich, beziehungsweise zweimal das Wort vertraut. Und ich habe mal eine andere Übersetzung mitgebracht, die das wunderschön auch ausdrückt, nämlich nicht mit dem Wort Glaube, sondern Vertraue. Da steht dann in der NGÜ, der neuen Genfer Übersetzung, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und jetzt heißt es, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und überall da, wo in der Bibel von Glaube die Rede ist, dann geht es, ich glaube dir heißt, ich vertraue dir. Ihr Lieben, Glauben basiert in erster Linie nicht auf Wissen, nicht auf Überzeugungen, die ich habe. Glauben im biblischen Sinne basiert auf Vertrauen. Das heißt, beim Glauben geht es um Beziehung. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Ich glaube nicht an irgendetwas, ich glaube an irgendjemand, an eine Person. Ich glaube nicht an irgendwelche Überzeugungen, an irgendein christliches Weltbild. Ich glaube an Christus selbst. Glaube in der Bibel ist ein Beziehungsbegriff. Und wer an Gott glaubt von sich selbst, der sagt letztlich nichts anderes als, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich möchte das gerne mal ganz alltäglich mit dem Beispiel der Ehe deutlich machen. Ich bin verheiratet mit Romy seit 6 Jahren. Und wisst ihr, ich habe meine Frau nicht geheiratet, weil ich die Vermutung hatte, dass die Ehe etwas Schönes ist. Das kann man sich doch vorstellen. Also wenn ich auf die erste Bedeutung von Glaube eingehe, der Glaube als Vermutung, ich habe meine Frau nicht geheiratet, weil ich vermutlich die Ehe schön finde. Ich habe meine Frau auch nicht geheiratet, weil ich von der Ehe überzeugt bin. Also man kann sagen, ich bin von der Ehe überzeugt, aber deshalb habe ich meine Frau nicht geheiratet. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich sie kennen und lieben gelernt habe. Und weil ich zu ihr eine Beziehung eingegangen bin, weil ich ihr gesagt habe, liebe Romy, ich vertraue dir und ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Und dasselbe hat sie auch mir gesagt, als sie Ja gesagt hat. Und damit sind wir damals, als wir Ja gesagt haben zueinander, ein Wagnis eingegangen. Man kann sich das vorstellen. Man verspricht sich die ewige Liebe, man geht zum Traualtar, sagt Ja zueinander, weil man Vertrauen zueinander gefasst hat, aber man weiß nicht, wo das einmal enden wird. Und deshalb ist jede Ehe auch ein Wagnis, das ich eingehe. Deshalb ist jeder Glaube in mir mit einem Wagnis verbunden. Und eine Ehe kann ich nur im Vertrauen schließen. Wenn ich meiner Frau nicht vertraut hätte, ich hätte sie nicht geheiratet. Zu jeder Beziehung gehört Vertrauen. Und am Anfang jeder Beziehung ist die Aussage, ich liebe dich, ich glaube dir, das heißt, ich vertraue dir. Und ihr Lieben, genauso ist es mit dem Glauben an Gott. Es ist ein Wagnis. Es beginnt mit der Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und zwar absolut. Ohne Ausstiegsklausel, ohne irgendein Hintertürchen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Glaubensschritt. Ein Schritt, den ich gehe, wo ich aber nicht weiß, was dann passieren wird. Es ist ein Wagnis. Ich lasse mich auf Gott ein, ohne zu wissen, wo es mich hinführt. Stell dir vor, du sitzt irgendwo in China in einem Restaurant, Dienstreise, was auch immer. Und du hast dir irgendetwas sehr Exotisches bestellt. Irgendetwas, das du nicht kennst. Du bist neugierig und dachtest, ich probiere mal die heimische Küche. Du kennst das Gericht nicht und du weißt auch nicht, was drinnen ist. Wie findest du jetzt heraus, ob es dir schmeckt? Du stehst auf, trittst 2 Meter zurück, du begutachtest die Speise rein objektiv, rein rational, dann holst du dein Tablet aus der Tasche und du fängst an zu recherchieren. Und bald kennst du alle Inhaltsstoffe. Und dann holst du deinen Chemiebaukasten hervor. Den hast du immer dabei auf all deinen Reisen. Und dann fängst du an, das Gericht wissenschaftlich zu analysieren. Und am Ende sage ich dir, du weißt alles über dieses Gericht. Alles. Nur eins weißt du nicht, ob es dir geschmeckt hat. Um das herauszufinden, gibt es nur einen einzigen Weg, nämlich man muss ein Wagnis eingehen und beherzt reinbeißen. Dann weißt du, ob es dir geschmeckt hat oder nicht. Und ihr Lieben, genauso ist es mit dem Glauben an Gott. Woher weiß ich denn, dass Gott existiert? Ich kann aufstehen. Ich kann 2 Meter zurückgehen. Ich könnte Gott von oben bis unten mustern, rein objektiv, rein rational. Ich hole mein Tablet heraus und recherchiere im Internet alles, was es über Gott zu finden gibt. Ich lese zusätzlich noch alle Bücher über Gott, die es gibt. Und dann suche ich nach Beweisen mit meinem Chemiebaukasten. Am Ende weiß ich alles über Gott, nur eins nicht, ob er wirklich existiert. Ich habe eine Idee von Gott, aber ich bin ihm nicht persönlich begegnet. Liebe Gemeinde, Wissen ist nicht Glauben. Glauben bedeutet auf Gott zugehen und nicht von ihm weg. Es bedeutet, ihm persönlich zu begegnen, ihn kennenzulernen und nur dann werde ich herausfinden, ob Gott wirklich existiert oder nicht. Und ich gebe ehrlich zu, gar keine Frage, es ist ein Wagnis. Man weiß nämlich nicht, was passiert, wenn ich mich auf Gott einlasse. Und trotzdem möchte ich heute Morgen sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und hier, genau an dieser Stelle, dürfen wir von Kindern lernen, was Glauben heißt. Und damit schlage ich den Bogen zur Kindersegnung. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern in Matthäus 18, Vers 3, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt, und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr nicht umkehrt und glaubt wie die Kinder, dann könnt ihr keine Beziehung zu mir haben. Und ihr Lieben, das ist eine ziemlich krasse Aussage. Jesus macht hier die Kinder zu Vorbildern des Glaubens, die Kleinsten, die Unmündigen, diejenigen, die noch nicht alles mit ihrem Verstand ergreifen können. Die Frage ist, was meint er denn damit, als er sagt, werdet wie die Kinder? Und er meint sicherlich nicht, dass wir wieder kindisch werden sollen. Er meint auch nicht, dass wir anfangen, an der Milchflasche zu nuckeln oder am Sandkasten zu spielen. Es geht auch nicht darum, seinen Verstand an der Garderobe abzuhängen. Im Gegenteil, überall da, wo wir in der Bibel von Glauben lesen, dann geht es darum, im Glauben zu wachsen, im Glauben erwachsen zu werden. Was also meint Jesus, wenn er sagt, werdet wie die Kinder, ihr sollt glauben wie die Kinder? Und ich glaube, er meint damit eine ganz besondere Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft des Vertrauens. Kindern ist es ganz natürlich gegeben zu vertrauen. Sie haben eine Art Urvertrauen, wenn sie auf die Welt kommen. Und Kindern bleibt auch gar keine andere Wahl, warum sie sind abhängig. Sie sind abhängig von anderen Menschen. Sie sind angewiesen auf ihre Eltern, auf die Geschwister oder sonst wer. Es ist ihnen am Anfang des Lebens bestimmt zu vertrauen. Und genau diese kindliche Eigenschaft ist uns Erwachsenen irgendwann im Laufe des Lebens verloren gegangen. Durch Lebenserfahrung, durch Enttäuschungen, durch unsere Erziehung, durch die Aufklärung, wie auch immer. Wir werden kritisch. Das Leben hat uns skeptisch gemacht. Für Kinder ist es überhaupt kein Problem, an Gott zu glauben. Ihr könnt ja mal die Kinder fragen. Sie haben kein Problem, an Gott zu glauben, Gott natürlich zu vertrauen, weil sie vertrauen können. Sie haben diese Eigenschaft, weil sie sich anvertrauen können. Und wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann meint er, lernt zu vertrauen wie die Kinder. Das ist Glaube, wenn man sich im kindlichen Vertrauen auf Gott einlässt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Bist du der Zwilling, der an ein Leben nach der Geburt glaubt? Oder bist du vielleicht eher der skeptische Bruder, der mit Gott und so nichts anfangen kann? Und wer Gott schon kennt und ihn glaubt, und davon sitzen hier eine ganze Reihe Menschen, der weiß, was es bedeutet, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Und genau an dieser Stelle wird Glaube wieder zu Wissen. Ich sagte anfangs, wir wissen es nicht, weil wir es wissenschaftlich nicht beweisen können. Aber der Glaube führt in uns wieder zum Wissen. Warum? Weil ich Gott persönlich begegnet bin, weil ich Gott persönlich erfahren habe, weil ich Gott erlebt habe und weiß, dass ich mich auf ihn einlassen kann, dass ich ihm vertrauen kann. Er wird mich nicht hängen lassen. Und wenn ich glaube, dann weiß ich auch mit Bestimmtheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Warum weiß ich das? Nicht, weil ich das Leben nach dem Tod beweisen könnte, sondern weil ich dem vertraue, der es verheißen hat. Und er wird mich nicht enttäuschen, das glaube ich. Und ich weiß auch, dass Christus der Sohn Gottes ist. Warum weiß ich das? Nicht, weil ich dafür einen wissenschaftlichen Beweis habe. Nein, weil ich Christus persönlich in meinem Leben erfahren habe. Deshalb glaube ich an Christus, den Sohn Gottes. Und ihr Lieben, diese Glaubenserfahrungen kann mir niemand nehmen. Man kann mich belächeln, man kann seinen Kopf darüber schütteln, aber das ist das, was ich weiß, weil ich es persönlich erfahren habe. Und vielleicht zweifelst du, vielleicht traust du dem Braten nicht ganz. Und das kann ich absolut verstehen, das möchte ich auch so stehen lassen, es ist in Ordnung. Und wenn du dich fragst, wie kann ich herausfinden, ob es Gott gibt oder nicht? Dafür gibt es einen einzigen Weg. Man muss ein Wagnis eingehen und ins kalte Wasser springen. Ohne zu wissen, was dann kommt. So funktioniert Glaube. Es erfordert Mut. Es erfordert, dass ich einen Glaubensschritt gehe. Es erfordert auch sicherlich ein kindliches Vertrauen. Aber schwimmen lerne ich nur im Wasser. Trockenübungen an Land können sicherlich helfen. Aber nur wenn ich mich traue und ins Wasser gehe, lerne ich zu schwimmen. Und wer am Beckenrand stehen bleibt, der wird es nicht lernen. Gott lädt dich ein. Er steht mit offenen Armen und wartet darauf, dass du dich wagst. Dass du dich wagst, diesen einen Schritt zu gehen, dass du dich wagst, zu springen. Wirst du es tun oder nicht? Es ist deine Entscheidung. Amen.